Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 514 des Computer Club 2. Ja, das ist der Audiocast und ich bin ein bisschen müde, begrüße Sie dennoch alle, die jetzt zuhören. Müde deswegen, es war eine anstrengende Woche, es war auch in dieser abgelaufenen vergangenen Woche zwei Fernsehproduktionen dabei und das war doch von den Vorbereitungen her etwas anstrengend. Und es gab auch einige technische Probleme im Studio, aber davon sollen Sie dann bei der fertigen Sendung nichts merken. Was zu berichten ist, der Kollege Back hatte mich vor zwei Wochen angeschrieben. Er würde gern aus seinem senilen Zustand eine Pause machen, also seine übliche Art. Und er hätte ein Thema mit seiner neuen Huawei Armbanduhr. Das würde er gern vorstellen. Er hat Spaß daran und Ärger damit. Und das würde er gern so auch weitergeben. Naja, war ja eine interessante Geschichte und ich war ja froh, dass ich mal wieder gemeldet hat und er ist nun auch dabei gewesen in der nächsten Sendung am Sonntag. Können Sie das sehen? Und dann war es das, glaube ich, an Neuigkeiten. Nee, sonst fällt mir nichts ein. Den Rest erfahren Sie gleich, wenn Sie dranbleiben. Der Raspberry Pi wird in einer neuen Version in Kürze auf den Markt kommen. Wahrscheinlich wird er schon ab morgen in einigen speziellen Unternehmen lieferbar sein. Und zwar wird dieses neue Modell mit einem 64-Bit ARM-Prozessor ausgestattet sein, soll eine WLAN und einen Bluetooth-Chip auf dem Board haben. Und Arbeitsspeicher ist nicht erhöht worden, das ist immer noch 1 GB. Das WLAN soll Wi-Fi 802.11 BGN machen, allerdings nur 2,4 GHz. Bluetooth ist in der Version 4.0 auf das Board genagelt worden und die Ethernet-Schnittstelle ist nach wie vor vorhanden. Ja, und das hat natürlich den Vorteil, dass man jetzt 4 freie, leider nur USB 2.1 Anschlüsse hat, dass man da nicht auf 3 gegangen ist oder einen vernünftigen Anschluss für eine Festplatte gemacht hat. Aber vielleicht spricht das auch so ein bisschen der Philosophie von dem Raspberry entgegen, denn wir können ja da bis zu 64 GB Speicher zusätzlich reinstecken. Der Slot ist nach wie vor vorhanden. Also USB 3.0 wäre noch ein Wunsch gewesen, aber es wird ja nicht der letzte sein, der auf den Markt gekommen ist. Der Prozessor soll wiederum, das ist noch nicht so ganz herausgedrungen, ein BCM 2836 Quad-Core Cortex A7 SoC sein, allerdings in einer 64-Bit-Version. Dann haben wir noch eine Geschichte, die wirklich mehr als erwähnenswert ist. Wir hatten ja bisher Taktfrequenz 900 MHz. Der neue soll jetzt 1,2 GHz schnell getaktet werden. Ja, zum Preis kann ich zum Zeitpunkt der Aufnahme hier noch nichts sagen. Die Pressekonferenz, wo dieses Teil dann offiziell vorgestellt wird, ist noch nicht gelaufen. Aber man kann davon ausgehen, dass es ungefähr in dem Preis vom Zweier liegen wird. Vielleicht etwas darüber jetzt am Anfang und weiterhin, dass der Zweier im Preis etwas fallen wird. So ist es ja auch bei den letzten Updates gewesen. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, bei Lilliputting oder bei Hacker News im Internet sind auch schon Bilder von den Boards. Und da kann man schon mal gucken, was wo ist und wie die Antennen aussehen und so weiter. Die Leuchtdioden auf dem Board, die sind an eine andere Stelle geschoben worden. Es geht ja schon ziemlich eng zu. Also, Raspberry macht weiter und ich denke, wenn so ein Ding auf dem Markt ist, dann werde ich das auch mit in die Fernsehsendung bringen und mal näher drauf gucken. Vielleicht haben wir dann die Einschränkungen bei der Videowiedergabe, wenn man nicht spezielle Versionen von Linux da drauf laufen lässt, nicht mehr so stark, dass man auch im Vollbild ruckelfrei Videos sehen kann. Wäre toll. Vergangenes Jahr im April hat Microsoft bereits angekündigt, dass sie mehr Werbung machen wollen, auch im Betriebssystem Windows selbst. Werbung machen sie ja schon, sie verdienen ja schon mit ihrer Suchmaschine, mit Bing. Auch auf der Xbox ist schon reichlich Werbung vorhanden. Jetzt kommt diese Werbung auch auf Windows 10 Rechner. Die Werbung wird zuerst mal auf dem Home-Bildschirm zu sehen sein, auf dem Sperrbildschirm. Und in den USA gibt es schon einige User, die das gemeldet haben nach dem letzten Update, was irgendwann nachts und irgendwann heimlich erfolgt sein soll, zeigt plötzlich der Bildschirm Werbung. So, ja, was soll man machen, wenn man an einem solchen System dranhängt und bei Windows 10 Ja gesagt hat und das auf dem Rechner hat, ist nun mal allen Tür und Tor geöffnet und es werden sicherlich noch weitere Überraschungen folgen. Am Anfang beginnt man wohl in den USA damit, Rise of the Tomb Raider anzuzeigen und Werbung zu machen. Tja, der ist ja erst seit kurzem in den Shops zu kaufen, zum Laden. Aber bei Windows wird es eben gezeigt. Die Werbung selbst kann man noch, sage ich mal, abschalten. Man muss allerdings dann erstmal in den Einstellungen auf den Menüpunkt Personalisierung gehen und dann den Punkt Sperrbildschirm auswählen. Hier kann man dann diese Werbeeinblendungen ausblenden, zumindest im Moment. Wie es weitergeht, weiß noch keiner so ganz genau. Das Betriebssystem selbst läuft ja nicht so wie gewünscht, war auch nicht zu erwarten, aber wenn man sich überlegt, dass wir weltweit eine Installation von 200 Millionen Versionen auf Computern haben, da braucht man nicht unbedingt zu jammern. Aber es gibt Nutzer, die das kostenlose Upgrade von Windows 7, 8 und 8.1 auf 10 noch nicht genutzt haben. Irgendwann wird es das nicht mehr kostenlos geben und irgendwann wird Windows diese Update-Politik wohl einstellen. Dann bleiben diese Benutzer auf ihren 7, 8 oder 8.1 einfach sitzen oder müssen bezahlen für das neue Betriebssystem. Wobei auch schon kolportiert wurde, dass die Kostenlosen in irgendeiner Art zur Kasse gebeten werden. Wir werden sehen oder hören. Tja, und in dieser Situation kommt eine Meldung, auf die ich eigentlich schon lange gewartet habe, und zwar Android für PCs. Auch schon ab morgen soll es kostenlos zum Download angeboten werden. Es nennt sich Remix OS und dann muss man mal sehen. Also es ist ein vollwertiges Android mit erweiterten Funktionen, was auf einem PC laufen soll, auf einem Standard-PC. Und wenn wir uns überlegen, dass auf etwa 80% aller Q-Clouds, aller Smartphones für die Nicht-Dauerhörer, Android läuft, dann ist dieses Betriebssystem so wahnsinnig weit verbreitet und vom Handling, von der Bedienung her so gut bekannt, dass es eigentlich intuitiv bei den meisten dieser Datelfonbenutzer, zu denen ich auch gehöre, so im Blut drin ist, dass man gar nicht mehr nachdenken muss, was man machen soll. Wenn also jetzt so ein Android-Teil kommt, was ich mir kostenlos laden kann, was dann vielleicht sogar problemlos auf meinem Rechner läuft, fühle ich mich also gleich zu Hause. Und naja, das ist wahrscheinlich auch das Kalkül dahinter, dass man die Leute einfach vom Telefon abholt, auf den Homecomputer sagen, hier, das, was du kennst, und alle deine Applikationen, alle Apps, die du jemals geladen hast, geschrieben hast oder geklaut hast oder gekauft hast, alle die können auch auf deinem Heim-PC laufen. Dann ist das schon ein Riesenargument. Es soll auch kleiner sein, deutlich kleiner als Windows, aber da habe ich noch nicht so die genauen Informationen. Einzige Handicap im Moment ist noch, dass der Google-Laden, wo man die Apps kaufen und downloaden kann, dass der noch nicht implementiert ist. Das wird wohl noch ein paar Tage dauern, aber es geht wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Die anderen Betriebssystemversuche, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel Chrome OS, sind ja nun irgendwo in eine Nische abgerutzt, dass man sie gar nicht mehr sehen kann. Linux dümpelt so vor sich hin, zum Glück. Die Leute, die es sich angetan haben mit Linux, nicht so ringsherum bedüttelt, bedient und ich hätte fast gesagt betrogen, aber das ist ja so nicht wahr. Auf jeden Fall, belatschert zu werden, wie mit Windows, sondern selbst ab und zu Hand anlegen müssen und Probleme lösen müssen, haben natürlich auch den Vorteil, dass sie für die Malware, für die ganzen Spammer und sowas nicht so interessant sind, wie eben gerade Microsoft mit Windows, weil das ja das dominierende Betriebssystem weltweit ist. Und auch Apple ist ja nicht so stark im Schussfeld der Lumpen und Verbrecher im Internet. Also, Android in einer Version Remix OS heißt sie, wird an x86 Systemen laufen und wir werden es ab 1. März kostenlos laden können. Vorgestellt wurde es übrigens auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Ich denke, das ist eine Nachricht, die Nachwirkungen haben wird, denn wenn ich mir überlege, was alles von Microsoft aus verlangt wird von dem Nutzer, damit er mit seinem Betriebssystem, was er bezahlt und gekauft hat, arbeiten kann und was für Zumutungen da manchmal doch dahinter stecken, kann ich mir vorstellen, wenn dieses Ding gut ist, dass es dann im privaten Bereich ein Erfolg werden wird. Ob es im kommerziellen Bereich das wird, das hängt natürlich von ganz, ganz anderen Sachen ab. Denn hier haben wir nun wahnsinnig viel Software. Da habe ich einen ganz kurzen Dialog gehabt mit Winnie im Forum und er hat auch darauf hingewiesen, dass ein solches Betriebssystem im kommerziellen Bereich damit steht und fällt, ob da auch die Anwendungssoftware dafür da ist. Und die ist natürlich nicht da, denn es gibt so gut wie keine Steuerungssoftware, Buchhaltung und ähnlichen Kram, was im kommerziellen Bereich einsetzbar ist, die auf Android läuft. Warum auch? In der Firma sitzt man nicht mit dem Telefon rum und dattelt anstelle von ernsthafter Arbeit. Aber das kann sich natürlich ändern, wenn die Vorteile, die Android jetzt schon für unseren Telefonmarkt hat, auch auf dem PC-Markt um sich greifen, könnte ganz schnell auch daraus ein Todesstoßdolch für Windows im kommerziellen Bereich werden. Windows soll ja nicht untergehen. Microsoft soll auch nicht untergehen. Aber zumindest soll man sich darauf besinnen, dass man etwas für den Kunden tut und nicht nur zur eigenen Gewinnmaximierung, sondern dass das Produkt aus sich heraus überzeugen soll und nicht aus der Dominanz heraus der Kunde gezwungen wird, auch die nächste Version wieder zu kaufen und dann wieder abhängig zu sein. Mal sehen, was wird. Es ist schon einige Tage her, da flatterte mir die Pressemitteilung von AVM auf den Tisch, dass die neue Fritzbox 5490 in den Startlöchern steht und in Kürze auf den Markt kommt. Es gibt ja nun eine ganze Menge Fritzboxen mittlerweile und es gibt auch jede Menge Router, aber für Glasfaseranschlüsse, also wenn man zu Hause einen Lichtwellenleiter liegen hat, gibt es noch gar nicht so viel auf dem Markt. Die 5490 ist aber eine FTTH-Version und so wie die Daten aussehen, wird sie wohl genauso viel Erfolg haben wie ihre Vorgängerversionen. Sie hat also je einen GFTAE und einen FTU-Port für die Punkt-zu-Punkt-FTTH-Anschlüsse und hat alle anderen Optionen, soweit ich gesehen habe, die auch die Vorgängerversion, die 7490, schon hatte. Ausgelegt ist sie für Datenraten bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Also da ist noch Luft. Ich habe 2000 RAM, also für mich wäre das schon ein Schritt in die Zukunft und hat Dualband-WLAN gemäß IEEE 802.11ac und 802.11n, 5 GHz Band mit maximal 1300 Megabit pro Sekunde brutto natürlich und bei 2,4 GHz mit maximal 450 Megabit pro Sekunde ebenfalls brutto. Oh, ja, und ich habe ja schon gesagt, die gleiche Ausstattung, also Deckt- und IP-Telefonanlage ist integriert. Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, also LAN-Ports, sind wieder 4 drin. Dann 2 USB 3-Anschlüsse für Speicher, Drucker und das heißt, da kann man eine Festplatte anschließen und sowas. Dann hat sie immer noch den internen S0-Bus für ISDN-Telefone und nach wie vor die 2 analogen Ports, diese AB-Anschlüsse für alte Faxgeräte oder für, gibt's das noch Faxgeräte? Ja, ich glaube ja. Und für irgendwelche alten Geräte, Alarmanlagen oder sonst was. Also, eine neue Box, damit geht AVM in die Lichtwellenleitertechnik, in die Zukunft der Glasfaser. Was sie kostet, das weiß ich nicht. Aber das kommt bestimmt in Kürze, denn das Ding soll ja jetzt vor Ostern wohl noch lieferbar sein. Atlas, also nicht dieses Buch, sondern der Roboter von Boston Dynamics, das ist ein humanoider Roboter. Den gibt es ja schon seit 2-3 Jahren, ich habe schon einige Male darüber berichtet. Und diese Firma, die hat also den Roboter deutlich weiterentwickelt, dass er jetzt komplett ohne Kabel, also vollkommen frei, drahtlos, also durch die Gegend wandern kann. Und der ist also mit dem Akku ausgestattet. Es werden die kompletten Berechnungen, die notwendig sind, um dieser Maschine eine Orientierung im Raum und die Steuerung der eigenen, ich weiß gar nicht, wie viele Gelenke der hat, zu machen, alles in einer Art Rucksack auf dem Rücken mitgetragen. Es sind also keine Rechner von außen mehr notwendig, wie das in der Vergangenheit immer gewesen ist. Die nennen das natürlich jetzt auch Atlas Unplugged und dieses Gerät ist 1,88 Meter groß, 157 Kilogramm schwer. Gibt also doch noch Menschen, die größer sind und schwerer als ich. Und sie geben selbst an, dass er zu 3/4 komplett neu konstruiert wurde, also nicht mehr viel mit den alten Sachen zu tun hat. Die Beine, die Füße, die sind wohl vom alten Gerät, vom Vorgängerroboter übernommen worden. Ja, er soll sehr flüssig, eher elegant laufen. Hinfallen tut er wohl gar nicht mehr, behauptet man. Der Akku selbst, der hat eine Kapazität von 3,7 Kilowattstunden. Damit kann er allerdings nur etwa eine Stunde lang durch die Gegend marschieren. So, die Kommunikation zu ihm ist, da ja keine Drähte mehr dran sind, auch drahtlos. Im Kopf hat er einen WLAN-Router, tja, und gesteuert, wenn man ihn von außen kommandieren oder auch steuern will, was ja nach wie vor möglich ist, wird er ebenfalls von außen, diese Möglichkeit ist also da. Er kann auch im Gegensatz zu seinem Vorgänger das Handgelenk nur kippen, sondern sogar drehen. Kann ich auch, hab's gerade probiert. Die Schultern und Arme sind ein bisschen menschlicher gemacht worden und auch von der Beweglichkeit her dem Menschen angepasst worden, sodass er also einen etwas größeren Radius hat, in dem er agieren kann. Er kann sich also nach vorn beugen, zur Seite, den Arm ausstrecken und sowas. Die Augen in seinem Kopf sind natürlich Kameras. Dadurch kann der Bediener sehen, was Atlas so anstellt. Das heißt also, er guckt durch die Augen in seinem Kopf auf, das sieht er auf seinem Bildschirm und kann erkennen, was er tut, ob er es richtig macht oder nicht. So, dann die unteren Arme haben wohl neue Aktoren bekommen, sagt man, aber insgesamt ist es ja nun ein Roboter, der in der Hauptsache für die DARPA Robotics Challenge gebaut worden ist, denn man versucht ja hier in einer Art Wettbewerb, diese Technologie weiterzuentwickeln. Denn Roboter wird ein ganz, ganz großes Thema in der Zukunft sein. In der Hauptsache werden sie da eingesetzt, wo es für Menschen zu gefährlich oder gar unmöglich ist, zu agieren. Nicht nur im Weltraum, nicht nur auf anderen Planeten, sondern auch in Katastrophengebieten oder da, wo Gas ist oder irgendetwas anderes oder unter der Erde oder sonst wo. Also hier ist eine Entwicklung einen großen Schritt weitergekommen, die in unserer Zukunft vollkommen normal sein wird, dass solche Maschinen irgendwann durch unsere Welt laufen werden. Aber erst werden die selbstfahrenden Autos kommen und dann irgendwann die Roboter und die selbstfahrenden Autos. Naja, bis wir denen gestatten, die wirklich selbst steuernd in unserer Umgebung sich auszutoben, das wird wohl noch 10 Jahre dauern und dann vielleicht noch mal 10, 15 Jahre für die Roboter. Ob ich das noch erleben werde? Wir werden es sehen. Vielleicht habe ich ja später einen Roboter als Altenpfleger. Das wäre ja noch was. E-Plus hat einen auf den Hut bekommen. Und zwar haben die eine All-Net-Flat-Base-All-In angeboten. Und das haben wohl sehr, sehr viele Kunden auch dann tatsächlich gebucht. Aber was das nun wirklich heißt, All-Net-Flat-Base-All-In, man könnte natürlich sagen, ja, das ist eben in alle Netze eine Flatrate, die alles inklusive hat. So. Aber passiert ist wirklich, dass nach 500 Megabyte verbrauchten Volumen E-Plus den Benutzer gedrosselt hat auf 56 Kilobit. Vorher war also irre schnell unterwegs. So, und da hat das Landgericht Potsdam gesagt, nee, so nicht. 56 Kilobit ist ja fast null. So hat der Richter jedenfalls gesagt. Ja, und dann hat er eben diese Vertragsklausel, dass diese Drosselung bei 500 Megabyte greift, für ungültig erklärt. Und jetzt bekommt wohl der Kläger irgendwelche Schadensersatzzahlungen oder so etwas. Und es darf nicht mehr so angeboten werden, sondern das muss eben anders formuliert werden oder wie auch immer. Das müssen die jetzt irgendwie auskaspern. Aber ich finde es schön, dass man hier als Verbraucher auch auf Richter trifft, die sagen, nee Kinder, diese Verarsche, das kann so nicht richtig sein. Am 18. April 2015, also fast ein Jahr her ist das, hat das Parkes Radio Telescope in Australien einen sogenannten Fast Radio Burst aufgenommen. Das ist ein schneller Radioausbruch, könnte man sagen. Also es ist kein Radio irgendwo ausgebrochen, sondern es sind Radiowellen. Wobei Radio eigentlich auch nicht so ganz der richtige Begriff ist. Auf jeden Fall, es sind Strahlungen, die nicht im Lichtwellenbereich, sondern im Bereich der Radiostrahlung sind. Die hat man da erkannt. Ist erstmal so noch keine so spektakuläre Meldung, wenn man sich die Hintergründe nicht vor Augen gehalten hat. Dieser Impuls, der da gemessen wurde, ist, der hat etwa 6 Tage lang weiter gewirkt, ist er zwar immer schwächer geworden, aber man konnte ihn noch feststellen. Man konnte ihn sowohl mit Teleskopen, Radioteleskopen, aufnehmen von verschiedenen Standorten und konnte damit auch den Ursprung, das heißt die Herkunft dieses Blitzes, bestimmen. Und das ist jetzt das einmalige oder zumindest erstmalige. So, man hat also festgestellt, dass dieser Blitz in einer Entfernung von rund 6 Milliarden Lichtjahren aus einer elliptischen Galaxie entstammt. 6 Milliarden Lichtjahre ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Das ist also vor 6 Milliarden Jahren passiert, denn das Licht und die Radiowellen brauchen ja so lange bis zu uns. Und jetzt ist das schon mal eine Nummer. Aber jetzt hat man die Technologie zum Entdecken dieser Radioblitze so ein bisschen besser verstanden und ist auch in der Lage, das in den Frequenzbereichen näher einzugrenzen, sodass die Suche effizienter werden kann nach solchen Blitzen, denn es wird viel, viel, viel mehr geben als nur diesen einen. Und jetzt kann man mit Hilfe dieser Blitze messen, wie viel das Universum wiegt. Hört sich doof an. Also, diese Radiowellen, die werden von Schwerefeldern, und jede Materie hat ja Schwerkraft, werden die abgelenkt. Und diese Ablenkung kann man jetzt feststellen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie schräg über die Straße gehen, den kürzesten Weg, und der andere geht um die Ecke rum irgendwo und hat einen weiteren Weg, kommt er später an. Und genauso ist es auch hier. Wenn also jetzt ein solcher Radioblitz an Schwerefeldern vorbei sich fortbewegt mit Lichtgeschwindigkeit, dann kann man aufgrund der Laufzeitunterschiede der verschiedenen aufgenommenen Signale erkennen, ob dort irgendwo ein Schwerefeld im Weg war. Also Materie zum Beispiel. Und hier muss man sagen, dass es gerade die dunkle Materie ist, die doch zum größten Teil unser Universum bevölkert. Nicht das, was wir sehen, sondern das, was wir nicht sehen. Und da kommt noch dazu, dass auch noch die dunkle Energie mitspielt. Denn 68% sind für uns noch gar nicht greifbar, noch gar nicht erfassbar. Wir bezeichnen es als dunkle Energie, weil wir nicht wissen, was ist es, wie funktioniert es und so weiter. Aber da sind diese Sachen, diese dunklen Sachen, denn sonst würde unser Universum viel schneller auseinanderfliegen, als es das in Wirklichkeit tut. Es muss also da etwas sein. So, mit Hilfe dieser Radioblitze, wenn man jetzt viel mehr davon aufnimmt, dann kann man dann versuchen zu erkennen, wo im All diese Konzentrationen von dunkler Energie und dunkler Materie sich aufhalten. Also so eine Sache. Man kann Unsichtbares damit in irgendeiner Art wieder quasi sichtbar machen. Wir könnten also dann vom Computer Bilder malen lassen, wo sich diese dunklen Gesellen im Weltall aufhalten. Und aufgrund dieser Messungen ist es dann natürlich auch möglich, die Massen zu bestimmen, die diese Wellen, diese Radioblitze ablenken. Und damit kann man dann das Gewicht des Universums bestimmen. Ja, hilft uns direkt erstmal nicht weiter, aber ist doch toll, was die Wissenschaft leistet. So, damit sind wir wieder am Ende dieser Folge Audiocast des Computer Club 2, Folgennummer 514. Ich sage es am Ende jetzt nochmal, für den Fall, dass es jemand am Anfang überhört hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich denke, es waren ein paar interessante Sachen dabei und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Bitte denken Sie daran, wenn Sie irgendwo einen Euro übrig haben, wir brauchen es wirklich dringend. Und schauen Sie mal in den Shop hinein, auch wenn unser Bitty, unser Maskottchen, unsere Eule noch nicht lieferbar ist. Aber vielleicht brauchen Sie das eine oder andere für Ostern. Ja, es könnte ja sein, es regnet Ostern. Regenjacke oder Regenschirm wäre da was Feines. Und verschenken kann man die Sachen auch. Also, für heute mache ich Schluss und sage bis zur nächsten Woche. Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten. Bis dann.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.